Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten.
Man könnte fast meinen, das wäre Absicht.
Lassen Sie eine Zwischenfrage zu.
Mit Rechtsradikalen rede ich nicht.
Guten Tag, hier ist der Bundestalk, der politische Podcast des Taz-Parlamentsbüros. Wir beschäftigen uns heute mit einer Frage, die eigentlich schon abgehakt und erledigt war, nämlich der Wehrpflicht. Die wurde 2011 von einem CSU-Verteidigungsminister damals ausgesetzt, nicht abgeschafft, nur ausgesetzt, aber damals waren eigentlich alle dafür. Wehrpflicht war ungerecht, wer gezogen wurde, wer nicht, war irgendwie unklar und die Bundeswehr wusste auch nicht so genau, was sie mit Rekruten machen sollte, die nur für 6 Monate da waren. Jetzt aber ist die Debatte wieder da. Es hat viele Gründe. Ein Grund ist natürlich das aggressive Russland und die Frage, wie man hier in Deutschland Landesverteidigung organisiert. Ist Wehrpflicht jetzt eine gute Idee? Muss das sein? Geht das überhaupt? Ich bin Stefan Reinecke, ich arbeite als Redakteur im Taz-Parlamentsbüro und bei mir sind heute
Ulrike Winkelmann, eine von 2 Chefredakteurinnen der Taz.
Pascal Beuker, Inlandsredakteur und Mitglied des Parlamentsbüros der Taz.
Kerstin Augustin, einer von 2 Leitern des Inlandsressorts der Taz.
Okay, schön, dass ihr da seid. Meine schnelle erste Runde. Soll jetzt die Wehrpflicht, ausgesetzte Wehrpflicht, wieder eingeführt werden oder nicht? Ulrike.
Ich finde, es gibt sehr gute Gründe, darüber sehr gut nachzudenken. Ich glaube, wir sind da noch nicht am Ende der Debatte und ich bin froh, dass sie geführt wird.
Ich bin der Meinung, es gibt keinen Grund, die Wehrpflicht wieder einzuführen. Es war eine zivilisatorische Errungenschaft, dass das 2011 mit den Stimmen ums nicht nur der CSU, sondern der CDU, der FDP, der Grünen und gegen die SPD und gegen die Linkspartei damals ausgesetzt worden ist.
Kerstin?
Ich bin dafür, wieder eine Wehrpflicht in Deutschland einzuführen. Nicht die, die ausgesetzt wurde, sondern eine nach schwedischem Modell, über das wir dann ja später nochmal im Detail sprechen werden.
Genau. Das ist das, was unser Verteidigungsminister Boris Pistorius will. Der war in Schweden. Das erklären wir nachher genauer, was das ist. Machen wir mal ein bisschen grundsätzlich. Es gab ja immer so ein Argument gegen eine Freiwilligenarmee. Das war das Argument, dass so eine Berufsarmee so eine Art Staat im Staate werden kann und dass so Korpsgeist sich dann da eher beheimatet und Wehrpflicht dann für so eine gewisse soziale, politische Durchmischung sorgt. Wir haben ja jetzt seit 10 Jahren so eine nicht mehr Wehrpflichtarmee. Ist an diesem Argument, was ja so ein Standardargument in der Debatte ist, ist da irgendwas dran nach diesen 10, 11 Jahren Erfahrung?
Ich finde, das kann man nicht bestätigen, dass es so gekommen ist. Das war ja das Hauptargument damals, glaube ich, auch der SPD und übrigens auch mancher verdienter Kolleginnen und Kollegen hier in der Taz.
Du meinst Bettina Gauss,
das weiß ich noch gut.
Taz, ja.
Und jetzt muss man sagen, reden wir ja erst im Grunde von ein paar Jahren und so eine Armee verändert sich halt über Jahrzehnte. Aber ich kann nicht feststellen, dass die jetzige Bundeswehr grundsätzlich einen anderen Charakter hat als die Bundeswehr damals.
Wobei man sagen muss, dass es ja keine Wehrgerechtigkeit in den letzten Jahren der Wehrpflicht auch gab. Ne? Also da wurde auch nur ein sehr geringer oder ein sehr kleiner Anteil eines Jahrgangs eingezogen. Das hat sozusagen auch nicht die Breite der Gesellschaft abgebildet. Und man kann sich schon fragen, auch nach Zeitenwende und nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine, ob es dann vielleicht auch eine andere Bundeswehr braucht und die dann auch diverser zusammengesetzt sein könnte. Und gerade wir in der Taz berichten immer wieder über Vorfälle von Rechtsextremismus, Rassismus in der Bundeswehr, die sicherlich auch was damit zu tun haben, dass sie eben nicht die Gesellschaft als Ganzes abbildet.
Naja, diese Vorfälle hat es übrigens auch zu Wehrpflichtzeiten gegeben. Das ist, glaube ich, ein generelles Problem bei der Bundeswehr. Und die Schwierigkeit dieser Diskussion ist, das fällt mir jetzt auch schon wieder auf, ich glaube, ihr diskutiert ein bisschen von falschen Voraussetzungen. Niemand geht davon aus, kein einziger Militär, dass man dann tatsächlich die gesamten Jugendlichen in eines Jahrgangs wieder zieht. Wir reden hier über einen Bedarf von 20.000 bis 40.000 Menschen.
Ja, über mehr pro Jahr.
Pro Jahr, ja. Die rausgezogen werden. Nur über das reden wir. Also die Bundeswehr hat zurzeit 181.000 Soldaten. Sie soll anwachsen, bis 31 auf 203.000. Und die Schwierigkeit ist, dass die Bundeswehr zurzeit nicht attraktiv genug ist, um überhaupt auf dem jetzigen Stand zu bleiben, weil es gehen ja im Jahr dann auch etwa 15.000 bis sind genau. weg. Das ist das große Problem. Wir reden aber hier über ein Potenzial pro Jahrgang von 400.000 Männern. Und nimmt man die Frauen dazu, was ja wohl auch zeitgemäß wäre, reden wir von 800.000 Leuten, von denen man, wie gesagt, höchstens 40.000 braucht. Das ist der Ausgangspunkt dieser ganzen Diskussion. Und nicht eine diverse Armee mit sonst was zu machen.
Ja, aber die aktuellen 180.000, die bleiben ja nicht für immer die 180.000, die in Zeiten der Nichtwehrpflicht zur Bundeswehr gekommen sind. Die ganze Bundeswehr würde ja ihren Charakter verändern, je höher der Anteil derer ist, die zu Wehrpflichtzeiten wieder da hinzugekommen sind. Deswegen, wir reden in der Tat insgesamt über einen Bestand, der halt über das jetzige Maß hinausgeht. Aber wir reden schon dann über eben möglicherweise andere Leute, die hinzukommen und nach die Bundeswehr verändern könnten, wenn denn die These zutrifft.
Genau, ich glaube, um das einmal abzuräumen, ich glaube, niemand hier am Tisch ist dafür, dass die alte Wehrpflicht in ihrer alten Form wieder eingeführt wird. Ne? Das stimmt auch, da würde ich dir zustimmen, Pascal. Kein Militär sagt, dass es irgendwie sinnvoll wäre, jetzt wieder einen kompletten Jahrgang durch den Schlamm robben zu lassen. Die Bundeswehr wäre davon total überfordert. Ich glaube, ich habe gelesen, dass der Inspekteur des Heeres gesagt hat, dann müsste er ein Drittel seines Personals nur dafür abstellen, diese Wehrpflichtigen auszubilden. Und das ginge bei der aktuellen Belastung der Bundeswehr überhaupt nicht. Ich glaube, das ist klar. Es geht darum, dass die Bundeswehr ein Personalproblem hat und dass sie es mit den aktuellen Mitteln, mit peinlichen Werbekampagnen, die auch in der Taz abgedruckt werden oder irgendwelchen Webvideoserien, die 6 Millionen Euro kosten und die Rekruten heißt, dass sie es damit nicht schafft, ihre Bundeswehr attraktiv genug zu machen, dass genug Leute kommen. Und ich finde, ein Modell wie zum Beispiel in Schweden, wo ein kompletter Jahrgang ja nicht eingezogen wird, aber ein Fragebogen zugesandt bekommt, dann ein Teil aus diesem Jahrgang auch zur Musterung eingeladen wird. Und bisher reicht das eben in Schweden dafür, dass sich dann genug Leute freiwillig melden, dass so ein Modell kein Eingriff in Grundrechte ist, der zu weit geht.
Ja, vielleicht muss man das schwedische Modell aber dann erstmal genauer erklären. Genau. Ja, also es kriegen alle eines Jahrgangs, also alle 18-Jährigen kriegen so einen Befragungsbogen, wo nach Motivation, körperlicher Fitness, pipapo gefragt wird. Davon wird dann ein Drittel gemustert und von diesem ein Drittel gucken sich dann die Offiziere in Schweden an, wen können wir brauchen, und die werden dann gefragt. So, und wer dann dazu bereit ist, der kann dann zur Armee gehen. Der Bedarf in Schweden ist übrigens bei 5.000 bis 6.000, im nächsten Jahr sollen es 8.000 sein. Die finden sich immer bereit. Der Haken ist, also sowas finde ich sehr unproblematisch, der Haken ist aber danach. Und Pistorius denkt ja auch an das danach. Er vertraut nämlich nicht diesem Modell, dass man dann genug freiwillig kriegt. Und das ist, wenn man ja nicht auf die Zahl kommt, und dann sollen Leute gezwungen werden. Und das wird natürlich ein Modell sein, was in großem Maße der Wehrgerechtigkeit widerspricht. Ja, dann hast du nämlich nur einen ganz kleinen Teil. Die haben die Arschkarte gezogen, die müssen dann in die Kaserne einrücken und die anderen können halt locker weiter studieren und sonst was machen.
Also die Grundidee von diesem schwedischen Modell ist ja, du machst so eine Form von freiwillig, also du machst eine Musterung und trotzdem gibt es ein großes Maß an Freiwilligkeit. Und man hofft so ein bisschen darauf, dass dann Leute längerfristig, die dann beim Militär waren, längerfristig dann bleiben. Das ist in den Niederlanden, glaube ich, auch so ähnlich. Ne? Jetzt gibt es, finde ich, und das ist ja durchaus im Topf, weil Pistorius ja ganz enthusiastisch dafür ist. Er will jetzt auch demnächst, also in Kürze, ein Modell für die Wehrpflicht für Deutschland wieder vorstellen, was sich durchaus dann Schweden orientieren kann. Interessant fand ich jetzt einen Einwand von Helmut Ganser, Brigadegeneral AD, der auch gelegentlich in der Taz schreibt. Der hat gesagt, dass das in Deutschland nicht funktionieren wird, weil es eine ganz andere Kultur in Schweden gibt in Bezug auf Verhältnis zum Staat. Zivilgesellschaft und Staat sind da viel enger beieinander. Und in Deutschland müsste man im Grunde genommen, um dieses schwedische Modell attraktiv zu machen, also den Leuten mehr Geld bieten. Also damit das in Deutschland attraktiv ist. Und dann sagt er, und das Argument fand ich ganz gut, dann ist der Unterschied zu jetzt gar nicht mehr so groß.
Ja, das halte ich für sehr realistisch. Das schreibt ja unsere neue Schweden-Korrespondentin Anne Diekhoff auch zurzeit besonders gerne auf. Sie ist noch frisch im Land und erzählt dann, was du gerade mit Nähe von Staat und Zivilgesellschaft kurz umrissen hast, wie stark die Identifikation auch mit vielen öffentlichen staatlichen Institutionen ist und wie unmittelbar die Appelle aber auch ständig ergehen, sich dort zu engagieren und so sozusagen mitzuziehen in einer Gemeinschaft. Und ich glaube, dass die Bundesrepublik entweder darüber längst hinweg ist oder nie so weit sein wird. Das ist ein Kennzeichen der insgesamt auch oft kleineren Gesellschaften in Skandinavien, die da auch ein ganz anderes Sozialstaatsverständnis weiterhin hegen, dass es die Leute eher bereit sind, sich mit dem Land als Ganzem, damit auch dem Staat und staatlichen Aufgaben zu identifizieren.
Mhm. Kerstin, du müsstest nochmal Schweden jetzt verteidigen Schweden als verteidigen. Vorbild.
Also genau, ich glaube auch, dass es wie der von dir zitierte General, dass es eventuell dann gar keine so große Veränderung wäre, weil es eben vor allem darum geht, dass die Bundeswehr das im ersten Schritt zumindest das Recht erhält, einen kompletten Jahrgang anzuschreiben und eine Musterungspflicht sozusagen gibt oder eine Fragebogenausfüllpflicht im ersten Schritt. Es stimmt, dass im schwedischen Modell, wie Pascal erläutert hat, dann natürlich an einem bestimmten Punkt, wenn eben sich nicht genug Leute freiwillig melden, dann auch eine Pflicht zum Tragen kommt. Und das ist natürlich die Frage, mit der man umgehen muss. Und wo aber auch die Frage ist, wo sich Deutschland vielleicht auch mit dieser Frage beschäftigen muss, ob es irgendwann diese Pflicht gibt. Also wir leben nun mal in einer anderen Welt heute, als in der die Wehrpflicht ausgesetzt wurde in Deutschland. Da konnte man sich noch nicht 2011 vorstellen, dass es einen großen Angriffskrieg mitten in Europa gibt. Ja, also genau, es wird viel über Zeitenwende gesprochen. Die haben wir, zum Teil ist die vollzogen. Ein großer Teil der Deutschen musste sich umgewöhnen und akzeptiert jetzt, dass es in manchen Situationen notwendig ist, Waffen zu liefern. Dass irgendjemand diese Waffen aber auch in der Hand halten muss, das ist, möchten viele Menschen in Deutschland nicht einsehen.
Ja, gut. Also das bedeutet, die Situation hat sich so verändert, sagst du, in Europa, mit dem Ukraine-Krieg, dass man jetzt also als Linker auch reinen Herzens für die Bundeswehr sein kann, Pascal. Findest du das auch?
Wir sollten jetzt erstmal die Diskussion auseinanderhalten. Also man kann hier gerne Glaubensdiskussionen führen, man kann aber sich auch mit dem Praktischen beschäftigen. Es gibt keinen Bedarf daran, dass 100.000 Jugendliche jedes Jahr zur Bundeswehr gehen. Sondern es gibt ein Problem der Bundeswehr, nämlich dass es einfach unattraktiv ist. Das ist die Schwierigkeit. Und anstatt darüber zu diskutieren, wie kann man diesen Dienst attraktiver machen, diskutiert man über Pflichtsysteme. Es gibt jetzt schon die Möglichkeit der freiwilligen Wehrdienstes. Das Interessante dabei ist, es sind etwa so 1.000, die das jedes Jahr machen, aber ein Drittel davon bricht jedes Jahr ab, weil sie offenkundig die Arbeitsbedingungen dort bei der Bundeswehr für so schlecht halten oder die Lebensbedingungen, dass sie sagen, sie machen doch lieber was anderes. So, und weil man tatsächlich diese Bundeswehr nicht attraktiv genug machen will, will man in ein Zwangssystem gehen. Das halte ich für einen Irrweg. Das wäre das Erste, dass man sagt, man macht die Bedingungen so, dass Leute, die sich sogar freiwillig gemeldet haben, dann auch da bleiben. Und man macht eben keine peinlichen Werbekampagnen, sorgt zum Beispiel aber dafür, dass in den Kasernen nicht mehr rumgebrüllt wird, dass es familienfreundlicher ist, dass es mit den Versetzungen einfacher ist. Und man kann viel machen, lieber zu machen. Stattdessen diskutiert man über einen Zwangsdienst.
Trotzdem würde ich das Argument, was du gerade skizziert hast, dass man doch ein anderes Verhältnis zur Bundeswehr haben muss. Also du hast ganz bestimmt recht mit allem, was du gerade gesagt hast, über sozusagen, was man verbessern müsste an Bedingungen in der Bundeswehr. Aber unser Verhältnis zur Bundeswehr, so wie Kerstin es gerade gesagt hat, hat sich das so verändert, dass wir jetzt sagen, also die Taz war ja früher nicht sehr affin zur Bundeswehr, wenn ich mich da recht entsinne. Und du sagst ja, das hat sich jetzt geändert. Also gehen wir da alle mit?
Ich würde sagen, es müsste sich ändern. Es hat sich nicht geändert. Und dass Deutsche, insbesondere Linke in Deutschland, ein kritisches Verhältnis zur Bundeswehr haben, ist ja total richtig und wichtig und eine zivilisatorische Errungenschaft. Und dafür gab es gute Gründe. Ne? Also ich meine, wenn man bis Ende der 90er Jahre, bis zur Wehrmachtsausstellung immer noch gedacht hat, das, was Opa im Krieg gemacht hat, das war irgendwie, das war keine Beteiligung an Verbrechen. Natürlich gibt es gute Gründe, warum Deutsche ein anderes Verhältnis zu ihrer Armee haben, als Schweden das haben. Ich glaube aber, dass sich durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine wir uns schon fragen müssen, ob wir dieses Verhältnis, dieses sehr skeptische, zurückhaltende aufrechterhalten können oder ob wir da von den skandinavischen Ländern oder auch von den baltischen Ländern uns da auch was abschauen müssen, was ein realistischeres Verhältnis zu Militär und Bundeswehr angeht.
Um ehrlich zu sein, ist mein Eindruck, dass wir schon lange auf dem Weg sind dahin. Also die Zustimmung zu auch der starken Unterstützung für die Ukraine, die war ja unmittelbar sehr, sehr mehrheitlich gegeben in Deutschland. Und dieser eigentümliche Vorwurf, Deutschland sei zu pazifistisch, der zog ja überhaupt nicht bei einer ganz großen Mehrheit der Bevölkerung. Es war vielmehr so, dass die Leute erstaunlich leicht einsahen, warum der Angriff Russlands auf die Ukraine, einer auf auch ganz Europa, Europa noch sein könnte. Und daher glaube ich, dass allein schon durch die wirklich auch langanhaltende, nämlich 20-jährige Afghanistan-Debatte, wo ja immer und immer auf allen möglichen, auch kulturellen Kanälen vorgetragen wurde, dass die Bundeswehr Anerkennung verdiene für das, was sie tue, dass auch die zurückkehrenden Soldatinnen und Soldaten die Anerkennung bräuchten, begreiflich machen zu können, was sie dort in Afghanistan erlebt hätten, dass das ohnehin schon viel in Bewegung gesetzt hat, dass sozusagen selbst auch Linke, die sich als nicht pro-militaristisch definieren, verstehen um die besondere Lage, die sich, wenn man in der Bundeswehr ist, die sich dann ergibt und dass man da einen Anspruch hat auf Respekt wie jeder andere auch.
Ja, wobei Afghanistan ein schwieriges Beispiel ist. Also ich finde, der Afghanistan-Krieg zeigt, was bei uns auch nach 45 in Deutschland falsch gelaufen ist. Da hätten nie deutsche Soldaten hingedurft. Und den afghanischen Menschen, die auch von Bundeswehrsoldaten erschossen worden sind, wird hier nicht gedacht. Schwierig. Dann Jugoslawienkrieg, ja, das war tatsächlich ein absoluter Bruch, dass sich Deutschland an einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg beteiligt hat.
Aber das haben wir doch alle im Kopf, dass das eine die Legitimität des Einsatzes ist und das andere der Respekt vor der Bundeswehr.
Nein, ich hätte mir aber da gewünscht, dass die entsprechend Bundeswehrsoldaten das verweigert hätten. Das wäre die richtige Antwort gewesen, sich nicht zu beteiligen an einem völkerrechtswidrigen Krieg. Ganz einfach.
Die Debatte ist eine alte und ich glaube, dass wir hier über die Völkerrechtswidrigkeit des Jugoslawienkriegs nicht reden sollten. Das sprengt den Rahmen hier. Aber ich denke, dass der Großteil auch derer, die sich als linksalternativ, linksliberal verstehen, eigentlich finden, dass die Bundeswehr einfach Anerkennung braucht und dass man die Leute nicht dafür verachten oder sonst irgendwie ihnen in die Kniekehlen treten darf dafür, dass sie in der Bundeswehr sind.
Also das ist die Diskussion um diesen sogenannten Veteranentag, der jetzt eingeführt wird.
Ja, ist beschlossen worden.
Und da bist du skeptisch, Pascal. Du vermutest, dass das eine Militarisierung der Gesellschaft, ein Symbol für die Militarisierung dieser Gesellschaft ist. Und Ulrike, du würdest sagen, naja, also Leute, die man sozusagen, die ihr Leben riskieren, im Grunde genommen für dieses Gemeinwesen, die muss man ja auch honorieren, symbolisch. Das ist der Dissens zwischen euch.
Ja, der Dissens ist das ganz praktisch, das tatsächlich zu einer Werbung für Militarismus dient und nicht zur Ehre der Menschen. Wenn du Wehrdienst gemacht hast, ganz normal, am Schluss 6 Monate, ja, dann bist du nach dieser Definition jetzt Veteran. Wenn du in Afghanistan warst, bist dabei schwer verletzt worden, und kommst zurück und sagst, das war ein absoluter mieser Einsatz, das hätte ich nie mitmachen dürfen. Und du verweigerst danach, da bist du kein Veteran mehr in dieser Definition. Mhm. Und das ist natürlich ein Unding.
Ja. Ja, hier sind wir uns einig. Ist auch ein bisschen albern, dass jeder, der irgendwann mal in der Nähe von Bielefeld einen Kasernenhof gefegt hat, dann sozusagen die gleiche Form von Anerkennung genießen sollte, wie jemand, der ernsthaft auch übrigens jenseits dann der Lagertore in Afghanistan vielleicht auf schwierige Patrouillen oder so gegangen ist. Da werden wir nicht rauskommen aus so einer Schieflage. Und wenn man sich für einen Veteranentag entscheiden sollte oder eben für eine Form von Zelebrierung, die sicherlich vielen auch noch ein bisschen unangenehme Gefühle bereitet, kann man ja also was diskutieren.
Es ist beschlossen, der Bundestag hat das schon beschlossen, der diskutiert da nicht mehr, der hat das beschlossen und dem wird es ab diesem Jahr geben.
Ja, die Durchführung.
Das ist jetzt die symbolische Diskussion. Habt ihr denn den Eindruck, dass diese Gesellschaft, die deutsche Gesellschaft, die ja immer so ein über die Geschichte so einen pazifistischen Grundmove hatte, dass der wirklich verschwindet?
Also hatte sie das? Das bestreite ich. Also wenn du dir mal die Verweigerungszahlen anguckst, das war immer ein kleiner Bruchteil jedes Jahrgangs. Der riesengroße Teil, über 90%, hat nicht verweigert, sondern ist zur Bundeswehr gegangen. Da kann man doch nicht vom pazifistischen Grundton reden.
Also es gibt eine militärisch gebrochene Tradition, wenn du das mit Großbritannien oder Frankreich oder anderen europäischen Ländern vergleichst, was sozusagen die öffentliche Repräsentanz von Bundeswehr angeht. Also es gab immer diese sehr entschiedenen Demonstrationen gegen die Rekrutengelöbnisse, das wäre in anderen Ländern jetzt so nicht vorstellbar gewesen. Also da gab es schon, das war nicht selbstverständlich, sondern das war sehr umstritten. Und ich glaube, wie seht ihr das? Also gibt es so eine Normalisierung von Militär in der Gesellschaft und ist das gut oder ist es irgendwie was Bedenkliches?
Also ich glaube, noch erleben wir keine echte Militarisierung. Also ich sehe wenig Ansätze, nur in kleinen Milieus dessen, was man dann auch politisch wirklich fragwürdig finden muss. Also eine Verkultung, eine bestimmte Männlichkeitsideale und eine Verkultung von Wehrhaftigkeit, die über das bei jungen Männern ja teilweise leider übliche Maß hinausginge. Insgesamt sehe ich es noch nicht. Ich glaube aber, dass, wie gesagt, die 20 Jahre Afghanistan-Krieg und die Debatte darüber, die im Fernsehen stattgefunden hat, in Filmen, in Talkshows, Diskussionen aller Art, Tatorte ohne Ende über traumatisierte Rückkehrer aus Afghanistan und so weiter und so fort, dass sie eine Form von Anerkenntnis gebracht haben dessen, was die Bundeswehr kann und was sie eventuell eben auch nicht kann.
Also ich sehe auch noch keinen sich verbreitenden Militarismus in Deutschland jetzt seit den letzten 2 Jahren, also seit der Zeitenwende. Ich würde aber sagen, dass es ein unehrliches Verhältnis zur Bundeswehr in der deutschen Gesellschaft gibt. Ich teile Pascals Kritik an so einer fragwürdigen Symbolpolitik wie jetzt diesem Veteranentag, auch wenn ich sagen würde, dass die Leute, die tatsächlich im Auftrag des deutschen Parlaments ihr Leben riskieren, auch nicht nur Ehrung brauchen, sondern eben auch angemessene psychologische Betreuung. Da gibt es ja auch immer wieder Kritik, dass es da an der materiellen Versorgung, die hat Pascal auch in seinem Taz-Kommentar dazu aufgeführt, dass es da eben Probleme gibt. Davon haben die Leute mehr als von Symbolpolitik. Also das teile ich. Also ich glaube, es gibt da eine Unehrlichkeit in der deutschen Debatte und deswegen wäre meine Hoffnung, dass ein anderes System der Wehrpflicht oder der Musterungspflicht, wie zum Beispiel nach diesem schwedischen Modell, eben auch dazu führen würde, dass es ein anderes Verhältnis zur Bundeswehr gibt. Ich bin ich hatte nie Berührungen damit. Wir sprechen, du meintest ja, wir sprechen vielleicht noch über biografische Bezüge dazu und die Hoffnung ist vielleicht, dass wenn alle Leute zumindest einen Fragebogen zugeschickt bekommen und sich mit der Frage beschäftigen müssen, ob sie sich das vorstellen können, dass es dann eben auch andere Leute gibt, die in die Bundeswehr gehen.
Also ich glaube, der Protest gegen die Bundeswehr war ja immer eine kleine Minderheit, eine wichtige Minderheit, aber es war immer eine sehr wirklich kleine Minderheit, auch die gegen ihre Gelöbnisse demonstriert haben. Das war in den 80er Jahren, Bremen ging es da mal rund. Wer sich das in den 90ern anguckt, das waren irgendwie 20, 30 Leute, die dagegen protestiert haben. Sehr ehrenwert, aber wenig. Ja. Also es ist nicht so, dass es die Bundeswehr generell auf Ablehnung gestoßen wäre. Und ich habe Probleme genau mit dieser Symbolgeschichte, dass man die Bundeswehr unbedingt sichtbarer machen will. Zum Beispiel ist unter Kramp-Karrenbauer eingeführt worden. Nicht nur, dass sie die Freifahrten haben in den ICs, das ist noch vollkommen okay, würde ich mir allerdings auch für andere Berufsgruppen wünschen, sondern sie müssen das in Uniform machen. Ja, das finde ich ein Unding. Ja, ich fand auch ein Unding, als Pistorius jetzt letztens seine Strukturreform dargestellt hat, dass da der Generalinspekteur der Bundeswehr in Kampfmonitur aufgelaufen ist und nicht in einer Ausgehuniform, wie das sonst üblich ist. Und ich glaube, das hängt alles mit dieser komischen Diskussion um Kriegstüchtigkeit zusammen und das finde ich halt hochbedenklich.
Okay.
Und aber um ein Missverständnis nochmal klar zu machen, Ulrike, ich glaube auch, dass die Soldaten, die zum Beispiel in Afghanistan waren, tatsächlich und jetzt zurückgekommen sind und haben das ja das komplette Scheitern ja auch attestiert bekommen, dass sie eine Anerkennung verdienen müssen, dass man sich mit ihren Schicksalen beschäftigen muss. Ich habe einen sehr bewegenden Brief von einem Afghanistan-Soldaten bekommen nach meinem Veteranentag-Kommentar, der sehr eindringlich geschildert hat, was dieser Einsatz mit ihm gemacht hat und zu welchen Beschädigungen er geführt hat. Und selbstverständlich, wenn denn tatsächlich der Bundestag Soldaten irgendwo hinschickt, muss er sich auch um die kümmern. Und da darf man auch nicht verächtlich über diese Menschen reden, überhaupt nicht. Sie haben dort einen Auftrag erfüllt, der falsch war, aber es war nicht Ihre Entscheidung, war nicht das Falsche, sondern die Entscheidung des Bundestages.
Okay, machen wir mal einen kleinen Schnitt hier. Interessant ist ja, dass bei dieser Frage Wehrpflicht oder Dienstpflicht, da kommen wir gleich drauf, das ordnet sich ja nicht nach links und rechts. Ne, sondern du hast, also die Union hat ja jetzt gerade auf ihrem Grundsatzparteitag da beschlossen, so eine schrittweise Einführung von so einer Dienstpflicht einerseits. Pistorius ist auch dafür, wie gesagt, schwedisches Modell wahrscheinlich. Aber die FDP und die Grünen sind zum Beispiel dagegen. Und auch die Gewerkschaften und die Unternehmerverbände, die sind auch ganz eindeutig dagegen. Also das ist nicht sozusagen lagerorientiert, diese ganze Frage. Warum ist das so? Da klärt es mal, warum ist es so ein ziemliches politisches Durcheinander in dieser Frage?
Naja, um hinten anzufangen, die Arbeitgeberverbände, die haben natürlich Angst, dass ihnen die jungen Leute für den Arbeitsmarkt verloren gehen. Ne? Und das ist auch eine, finde ich, relevante Frage, ob es darauf hinausläuft, dass ein zu hoher Anteil eines Jahrgangs, aber die Ziffern hat Pascal ja vorhin schon genannt, dann eventuell dem ja ohnehin nach jungen Menschen dürstenden Arbeitsmarkt entzogen würden. Mhm. Und das ist eine Abwägung, die man treffen muss. Dass FDP und Grüne dagegen sind, das erschließt sich, glaube ich, einfach jetzt aus der Historie auch der Debatte. Die waren 2011 ganz vorne dran. Die haben immer das Freiheitsargument, das liberale Argument, dass man die jungen Leute nicht zwingen darf, ganz nach vorn gesetzt. Und davon werden sich vielleicht so schnell nicht verabschieden.
Das ist richtig. Man muss ja auch sehen, es ist ja kombiniert jetzt mit dieser Diskussion um das soziale Gesellschaftsjahr oder verpflichtende Gesellschaftsjahr, das die Union genannt in ihrem Beschluss. Wobei sie selber sagen, das ist irgendwie mittel- und langfristig, weil das eben eine Grundgesetzänderung bedeuten würde. Aber da geht es dann tatsächlich dann quasi 800.000 Menschen jedes Jahr später, also rauszuziehen aus dem Arbeitsmarkt, später in den Arbeitsmarkt zu bringen. Und das ist natürlich eine ziemlich skurrile Geschichte. Ihr erinnert euch an die Diskussion um die Verringerung der Abiturzeit. Ja? Also ein großer Streit, wo die Politik durchgezogen hat, nur 12 Jahre statt 13 Jahre bis zum Abitur, damit die schneller ins Berufsleben kommen. Man verkürzt die Studienzeiten, damit die schneller ins Berufsleben kommen.
Aber da waren wir doch immer dagegen, Pascal.
Ja, aber das ist aber alles gemacht.
Aus guten Gründen.
Das ist aber
war ja auch Quatsch.
Aber das ist alles gemacht worden.
Auch so teilweise wieder.
Ja, aber die gleichen Leute, die dafür waren und die ganze Zeit jetzt reden von Fachkräftemangel, wollen jetzt tatsächlich so ein Gesellschaftsjahr einführen, wo sie die Leute 1 oder 2 Jahre einfach mal rausholen. Zwangsweise.
Kerstin, du hast ja gerade das Biografische schon angesprochen. Sag mal, wie du das findest. Buhmann, du bist ja der Jüngste unter uns hier.
Genau, also ich wurde ausgemustert als dritter Sohn meines Vaters. Das ist ja so eine alte Regel, auch noch aus Kriegszeiten. Der dritte Sohn muss dann den Hof übernehmen. Das habe ich nicht getan, aber ausgemustert wurde ich trotzdem. Meine großen Brüder haben auch in den Elbe-Werkstätten gedient, aber jetzt nicht bei der Bundeswehr. Aber genau, das gilt dann ja genauso. Und ich habe das immer bereut und hätte es gut gefunden, wenn ich, wie meine Freunde, die Zivildienst geleistet haben, noch ein Jahr gehabt hätte zwischen Schule und Universität, also nicht von einer Schulbank in die andere direkt gewechselt wäre. Ich glaube, das ist gerade in einer segregierten Klassengesellschaft, in der wir leben, eine gute Sache ist, wenn sich nicht nur in der Grundschule, sondern auch nochmal zu einem anderen Moment im Leben auch Milieus und Biografien mischen und man auch als Bürgersöhnchen oder Bürgertochter noch mal etwas anderes erlebt als nur schulische und dann universitäre Ausbildung. Freunde von mir haben dann für Junkies am Leipziger Hauptbahnhof gekocht und ja, so dann noch mal eine ganz andere Lebenserfahrung gemacht. Und das wäre, glaube ich, würde der Gesellschaft gut tun, wenn es das wieder gibt.
Aber Kerstin, das verstehe ich jetzt nicht ganz, wenn du es bereut hast. Es gibt die Möglichkeit des freiwilligen sozialen Jahres. Gerade übrigens Bürgerkinder können sich das leisten. Aus den Proletarierfamilien ist das ein bisschen schwieriger, weil man kriegt ja nur 400 Euro. Das ist also
ein Taschengeld.
Ja, es ist ein Taschengeld und das ist schon nicht gerade ökonomisch attraktiv, aber zum Beispiel für Bürgerkinder ist das super attraktiv. Du hättest dich doch zum freiwilligen sozialen Jahr melden können.
Ja, das ist aber jetzt kein realistischer Anwurf gegen einen, ich sag mal, 18-Jährigen oder ich weiß nicht, wie alt du genau warst. Ich habe das gemacht, was dann später freiwilliges soziales Jahr hieß, bis ich mir dann beim Brotbacken ein Bein brach. Deswegen wurde das dann abgebrochen. Naja,
wie hast du das denn geschafft?
Erzähle ich jetzt hier nicht, das war peinlich. Aber ich habe mich um vielfach Behinderte in Schottland gekümmert und bis zu jenem Unfall. Und das, was mit einem passiert, rings ums Abi oder rings um den Schulabschluss, das ist ja, dass man ganz viel gleichzeitig will und dann in Wirklichkeit aber auch vor allem Angst hat und sich für gar nichts entscheiden kann. Und ich glaube, um das Argument nochmal aufzugreifen, dass es selbst dem Arbeitsmarkt, sprich den Arbeitgebern, recht sein müsste, besser orientierte junge Leute zu bekommen, die schon auch eine Form von Arbeitserfahrung gemacht haben und die sich an Stellen bewährt haben, die ihnen selbst ja unrealistisch vielleicht vorgekommen wären, bis zu dem Zeitpunkt, da sie es gemacht haben. Und ich profitiere von diesen Monaten, muss ich sagen, bis heute und finde, es ist ein ganz, ganz starkes Argument für eine Dienstpflicht zu sagen, Leute, gebt es zu, ihr wisst selbst nicht genau, wo ihr im Leben noch hin wollt, ihr wisst selbst nicht genau, was ihr als nächstes machen wollt, aber dies könnte eine Hilfestellung sein, euch echt der wahren großen Welt da draußen auszusetzen und Menschen zu treffen, die ihr möglicherweise sonst den Rest des Lebens nicht mehr wieder trefft, aber es wird euch nützen.
Das Argument verstehe ich, aber auch da bin ich eben der Meinung, man muss das freiwillige soziale Jahr einfach deutlich attraktiver machen und nicht die Leute da rein zwingen, weil es hat natürlich einen Haken. Also gehen wir das mal praktisch. Und das ist ja deswegen eine Diskussion, um so auch mehr Leute zur Bundeswehr zu kriegen. Jetzt braucht man aber, wie gesagt, ja nur vielleicht 40.000. Und stell mal vor, es wollen aber 80.000 zur Bundeswehr. Und diese 40.000, die dann da nicht hin dürfen, sagen, ihr müsst euch jetzt um Junkies kümmern, ihr müsst euch um Menschen im Altenheim kümmern. Das möchte ich aber gerne sehen. Wobei ich möchte es nicht sehen, weil das ist für die Junkies scheiße, wird für die Alten scheiße sein. Also wenn du da solche Leute da hast, die sagen, ich würde gerne mal Wehrsportübungen machen und muss mich hier um so blöde Leute kümmern, ganz kritisch.
Also das ist ja, Kerstin und Ulrike, was ihr jetzt gesagt habt, das ist ja schon, also es ist, ihr habt das eloquent dargestellt, finde ich, also es ist auch einleuchtend, aber es ist natürlich ein Riesenbruch zu dem, wie früher darüber gesprochen worden ist. Da war das ja der Zwangsdienst, den man im Grunde genommen, den noch viele abgelehnt haben.
Den viele abgelehnt haben und trotzdem war so, die ist aus meinem Jahrgang meinetwegen, die aus dem Zivildienst wiederkamen und das war damals, die haben ja noch 2 Jahre gemacht, glaube ich, damals. Die wussten, was sie getan hatten und ganz viele von ihnen sagten, es hat mich am Ende doch bereichert. Also klar, viele hatten irgendwo in einem Pförtnerhäuschen alleine gesessen und es gab damals noch kein Internet und die haben sich dann realiter gelangweilt. Aber viele haben auch den Zugang gefunden zu medizinischen, pflegerischen Berufen. Viele haben den Zugang gefunden zu Sozialdiensten, Sozialberufen, wo sie sich vorher halt nicht gesehen haben. Also es hat ihnen geholfen bei der Orientierung im Leben und bei der Orientierung, was sie wirklich wichtig finden.
Mhm. Aber ich meine, es ist natürlich ein wirklicher Eingriff, ne? Ein staatlicher Eingriff in Biografien, auch in Grundrechte, so eine Zwangsverpflichtung zu so einem Dienst. Und machen wir uns da das jetzt nicht vielleicht ein bisschen zu leicht über so positive Impressionen aus dem persönlichen Nahbereich?
Ja, der Knackpunkt bleibt der Zwang. Das ist genau die Frage. Und mit der Begründung hat das Bundesverfassungsgericht ja auch dann dagegen entschieden. Und natürlich ist es schwierig, so einen Zwang zu formulieren. Aber ich glaube, wir können auch darauf vertrauen, dass diese Gesellschaft imstande ist, genug Agenturen zu finden, genug Einsatzformen zu finden, genug Möglichkeiten zu finden, dass sich für jede und jeden da ein Platz auftut, der ihm oder ihr entsprechend zusagt.
Ja, man muss natürlich sehen, es war ein bestimmtes Klientel, was in den Zivildienst gegangen ist. Nämlich das Klientel, das aus Gewissensgründen den Kriegsdienst verweigert hat. Ja. Das heißt, die es kategorisch abgelehnt haben in den Krieg. Also nicht, also man, also die, dass man nicht zum Wehrdienst musste, war ja nur vermittelt. Ja, also man konnte nicht den Wehrdienst verweigern, sondern man musste den Kriegsdienst verweigern. Das ist eine Gewissensentscheidung gewesen und entsprechend waren die Leute auch disponiert, dann auch Menschen zu helfen. Das hätte man aber mit dem, was wir jetzt hier gerade diskutieren, nicht.
Du hast vorhin, finde ich, Pascal, richtigerweise angesprochen, diese materielle Frage und finanzielle Frage. Also beim Freiwilligen Sozialen Jahr gibt es jetzt, glaube ich, 410 Euro. Das ist jetzt nicht so viel. Also müsste man, wie denkt ihr darüber, müsste man, wenn man sowas ernsthaft als Ziel formuliert, so wie Ulrike, du das gerade gemacht hast, muss man da mehr für bezahlen? Also damit es für mehr Leute auch machbar ist, weil das stimmt, von 400 Euro kannst du nicht leben in der Großstadt.
Und zwar auch von unterschiedlichen Schichten. Also muss man gucken, wer macht denn jetzt, wer kann sich das denn jetzt leisten?
Genau, das ist dieses Argument.
Also ich finde, es gäbe einen politischen Move, mit dem man vielleicht gut dafür werben könnte. Und das wäre zu sagen, okay, wir führen diesen Zwang wieder ein. Wir wissen, dass am Ende immer genug Leute dann auch trotzdem sich entziehen können werden. Wir führen den Zwang ein, aber wir verbinden das mit einer Umverteilungsmaßnahme und die lautet Generationenkapital. Also wir erhöhen die Erbschaftssteuer und wir kippen alles, was wir damit einnehmen, dann aus über den jeweils gefragten Jahrgang als eine Art Startkapital ins Leben. Das ist eine Idee, die schon von vielen Ökonominnen und Ökonomen unter verschiedenen Namen auch schon vorgestellt worden ist. Das ist nicht komplett unrealistisch. Es wäre eine Geste an den Nachwuchs, an die jüngere Generation zu sagen, wir verlangen von euch auch was, aber wir machen etwas ganz Neues. Das bedeutet, wir geben euch ein paar 10.000 Euro für den Start in ein neues Leben.
Aber das willst du jetzt koppeln. Also ich meine, diese Erbe für alle ist das ja Idee. Mhm. Die gibt es in der Tat schon länger. Sogar Carsten Schneider hat das mal kurz als Luftballon fliegen lassen. Als er dann nicht so richtig flog, war es dann auch wieder vorbei in Deutschland
mit der Debatte. Ich verstehe nicht, warum es nicht aufgegriffen wird. Ich finde das genial.
Es ist absolut genial. Wir sind völlig einverstanden. Aber interessant finde ich jetzt diese Koppelung, die du gerade vorschlägst. Oder beziehungsweise die verstehe ich nicht so genau.
Ja, man, ich, ich, habe das Gefühl, man könnte damit die ja in der Tat für den Nachwuchs total befrachtete Debatte, oh Gott, sie wollen einen Zwangsdienst gegen uns einrichten, könnte man versuchen zu führen, dass man sagt, aber wir bieten auch was.
Aber vielleicht bräuchte man dann gar keinen Zwangsdienst mehr. Wenn man denen sagt, wir bieten euch das, damit ihr das macht, ein soziales Jahr, ich glaube, das wird das massiv attraktiver machen. Und dass das sinnvoll ist, darüber braucht man ja nicht reden.
Also meine, interessant ist dieser Punkt, das spiegelt sich auch in Meinungsumfragen dazu wieder. Wir hatten ja immer eine Mehrheit für die Abschaffung der Wehrpflicht. Seit ein paar Jahren gibt es aber jetzt eine Mehrheit für die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Allerdings ist das generationell sehr unterschiedlich. Die Älteren, die davon nicht mehr so stark betroffen sind, sind nämlich überwiegend dafür, während die Jüngeren überwiegend dagegen sind. Also da, das ist ja auch interessant. Ja.
Verschiebt sich aber auch leicht. Aber wie gesagt, es ist eine Zumutung, ist gar keine Frage. Und die Situation, in der wir jetzt reden, lautet, junge Leute sind belasteter als je zuvor durch psychische Krankheits- und Belastungserscheinungen. Junge Leute kommen erkennbar verzweifelt aus der Pandemie raus. Sie haben jahrelang gesehen, dass sie die Letzten sind, die irgendwelche Leistungen sehen. Sie waren die Ersten, die eingesperrt wurden und die Letzten, die geimpft wurden. Sie leiden unter dem, wie die Gesellschaft sich gerade neu strukturiert. Und das ist klar, wenn du jetzt noch mit einer Wehrpflicht- oder Dienstpflichtdebatte kommst, dann ist das wie ein weiterer Hammer. Deswegen muss das natürlich irgendwie abgefedert aufgefangen werden. Aber gleichzeitig sagen dieselben Psychiater, Psychologen auch, dass eben so eine Dienstpflicht tatsächlich auch eine Form von sozialer Bindung bieten könnte, die jungen Leute ja an vielen anderen Stellen auch entfallen sehen. Also Stefan Grünwald ist das, ein Kölner Psychologe, der sehr klug ist meiner Ansicht nach, der meint, natürlich leiden junge Leute auch unter dem Zerfall von familiären und ähnlichen Bindungen. Und tatsächlich könnte eine Dienstpflicht das kompensieren, helfen. Ist diese wilde These, finde ich aber nicht verächtlich.
Ich sehe das nur nicht zurzeit realistisch aus, aber man geht davon aus, dass es in Ordnung ist, mit der AfD das Grundgesetz zu ändern. Weil sonst sehe ich keine Grundgesetzmehrheit. Die FDP ist da ziemlich deutlich positioniert, generell gegen Zwangsdienste. Ich glaube auch nicht, dass sie davon abweichen wird. Bei den Grünen gibt es auch noch mehrheitlich die Stimmung. Linke und BSW werden da bestimmt nicht für stimmen. Und das heißt, eine Zweidrittelmehrheit gäbe es nur mit der AfD. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ernsthaft Pistorius sowas präferieren würde. Oder Scholz. Scholz schon gar nicht.
Ich sehe, glaube ich, auch jetzt nach der Debatte mehr Gründe, die dafür sprechen, zu sagen, vielleicht ist gerade die Lage der Bundeswehr prekärer und wichtiger, die zu verbessern, als sozusagen in einem Schwung noch einen verpflichtenden Dienst für alle einzuführen, der tatsächlich auch die Probleme hat, wie Pascal zum Beispiel gesagt hat, dass man dann Menschen, die vielleicht eigentlich gerne zur Bundeswehr gegangen wären, aber nicht als nicht tauglich eingeschätzt wurden, dann verpflichtet, einen Sozialdienst zu machen, der ihnen nicht entspricht. Und vielleicht wäre es besser, sich dann eher auf das drängende Problem der Bundeswehr zu konzentrieren, als auf sicherlich auch andere drängende Probleme, dass es gerade in Pflege- und Sozialberufen ja gerade einen großen Personalmangel gibt.
Da hat man natürlich auch bei alle Problemen, dass man eigentlich nur jedem Jugendlichen, der dann gezogen wird, also der sich nicht nach dem schwedischen Modell freiwillig da meldet, sondern für den Fall, dass es nicht ausreicht, der dann gezogen wird, dass er klagt. Und zwar wegen Wehrgerechtigkeit. Ja. Weil er wird natürlich grob benachteiligt gegenüber allen Frauen. Ja. Weil mit dieser Variante sind ja die Frauen alle weiter draußen vor. Und natürlich auch gegen die Mehrzahl der Männer in seinem Jahrgang. Und ich glaube, die Chancen vor dem Verfassungsgericht dürften nicht schlecht sein. Das war übrigens auch einer der zentralen Gründe, warum damals die Wehrpflicht ausgesetzt worden ist. Das hat ja nicht mit der Weltlage nur zu tun gehabt. Das hat damit zu tun gehabt, dass es wirklich drohte. Und es gab ja die ersten Klagen übrigens von jungen Liberalen, dass das Verfassungsgericht sagt, so geht das nicht weiter. Und noch ein Ding, weil wir es gar nicht angesprochen haben. Ich bin auch nicht der Meinung, dass wir eine Wehrpflicht brauchen. Ich finde, das ist so in Europa, die Mehrzahl der Länder haben keine Wehrpflicht. So, und da kann man dann sagen, bei Frankreich und Großbritannien, die haben die Atombombe, okay. Aber Spanien, Italien und Polen haben die Atombombe nicht. Und die haben freiwillige Systeme, die sehr wohl schaffen, genug Menschen in die dortigen Armee zu kriegen.
Dass man aus Eigeninteresse vielleicht in die Armee geht, das ist vielleicht auch für polnische junge Menschen drängender oder offensichtlicher noch als für Deutsche. Ne? Da sind wir wieder bei dem Thema von Zeitenwende und inwieweit glaubt man auch, dass es realistisch ist.
Also es gab, glaube ich, einen generellen Trend nach 1990 in europäischen Ländern und in westlichen Ländern, sich zu verabschieden eher von der Wehrpflicht und auf freiwilligen Armee zu gehen, weil das hing aber auch mit der geopolitischen Situation zusammen, dass man diese Landesverteidigung in Europa für nicht mehr besonders relevant gehalten hat. Und das hat sich ja, da müssen wir schon nochmal auf den Anfang zurückkommen, das hat sich ja schon geändert. Das muss man schon zur Kenntnis nehmen.
Die Realität ist trotzdem so, dass die Mehrzahl der europäischen Länder keine Wehrpflicht hat. Übrigens Großbritannien hat die Anfang der 60er Jahre abgeschafft.
Das ist richtig, aber jetzt nehmen wir Schweden oder Niederlande. Also ich meine, man muss sich auch nicht daran orientieren. Das sind ja keine Modelle, sondern das ist ja eine deutsche Frage. Aber nochmal ganz kurz dazu, diese wie geht denn das Frage ist ja nicht so ganz trivial. Und das, was unter Aspekten von Wehrgerechtigkeit oder das, was wir sozusagen über dieses Dienstjahr gerade gesprochen haben, das ist, Pascal, du hast darauf hingewiesen, eigentlich politisch nicht vorstellbar, weil man dafür eine Grundgesetzänderung bräuchte, insbesondere Frauen. Also die dann da reinzunehmen, dafür braucht man eine Zweidrittelmehrheit im Parlament. Und die ist irgendwie nicht absehbar. Das heißt, man wäre bei einer anderen Lösung, nämlich bei einer Wiedereinsetzung der Wehrpflicht. Das wäre sozusagen mit einfacher Mehrheit machbar im Bundestag. Dann hat man aber das Problem, dass man den Zivildienst dann eigentlich auch wieder revitalisieren muss. Und wie geht denn das eigentlich? Geht das? Funktioniert das?
Mit erstaunlich wenig drüber gesprochen bisher, nicht? Und wir merken ja auch an diesen ganzen Umsetzungsproblemen, dass, wie gesagt, die Debatte, also wenn, dann jetzt auch erst am Anfang steht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das all die Einrichtungen, die damals Zivildienst angeboten haben, dass die jetzt sozusagen für sich als Arbeitgeber schon Modelle entwerfen, wonach sie denken, okay, 2, 3 Jungs im entsprechenden Alter, die kriegen wir hier wieder, die fahren den Bus oder die sortieren die Rollstühle, was auch immer es zu tun gibt. Aber das wird natürlich eine Riesenmaschine sein, die dann wieder angeworfen wird, nicht?
Ich meine, es wäre natürlich auch möglich, dass es keinen Zivildienst gibt, sondern dass einfach jemand verweigert und damit ist er raus. Ich glaube aber, dass das einen Effekt dann hätte, den nicht unbedingt diejenigen, die die Wehrpflicht wollen, intendieren. Aber sonst, wäre natürlich ein riesiger Apparat, der dann in Gang gesetzt würde. Deswegen glaube ich auch nicht, dass das in dieser Periode ohnehin nicht mehr kommt. Also weil auch die Wiedereinsetzung bedeutet ja, dass die Ampelkoalition hier im Koalitionsvertrag, dass man gemeinsam vorgeht. Im Koalitionsvertrag steht nichts von der Wiedereinsetzung der Wehrpflicht. Und ich glaube nicht, dass das diese Ampelkoalition beschließen wird. Das ist dann eher Sache für die nächste Generation, nächste Legislaturperiode, nicht Generation. Und ich glaube, es wird noch ganz viel über Modelle geredet werden. Und das Erste aber, was irgendwie ohne Probleme läuft, das ist nämlich auch eins dieser Varianten von Pistorius, ist einfach die, dass sich Werbemaßnahmen für die Bundeswehr dramatisch zu erhöhen.
Aber da hat man so viel versucht in den letzten Jahren und so viel Geld dafür ausgegeben und es hat nicht funktioniert. Und ja, deswegen glaube ich schon, dass, also es geht ja nicht um, bei einem schwedischen Modell nicht um eine allgemeine Wehrpflicht, sondern um eine Art Musterungspflicht jetzt im ersten Schritt. Und ich glaube, ich habe mich jetzt mit den rechtlichen Feinheiten in der Vorbereitung für den Podcast jetzt nicht beschäftigt, aber ich glaube, wenn man das nicht ausweitet, auch auf Frauen, dann wäre das schon auch rechtlich mit der aktuellen Wehrpflicht möglich und dafür bräuchte es keine Grundgesetzänderung. Und dann sollte man lieber darüber sprechen, als das Feld der Union zu überlassen, die mit einiger Wahrscheinlichkeit vielleicht den nächsten Bundeskanzler stellen und wo der verteidigungspolitische Sprecher Florian Hahn von der Union, von der CSU, schon gesagt hat, ja, die einfachste Variante wäre eben die eigentliche ausgesetzte Wehrpflicht wieder einzuführen.
Aber ich habe nicht davon gesprochen, was wir jetzt wollen, sondern was Pistorius diskutiert. Und sein Planungsstab hat 3 Modelle vorgelegt. Eins davon ist das schwedische Modell, das zweite ist tatsächlich den aktuellen freiwilligen Wehrdienst optimieren und die Werbemaßnahmen dafür intensivieren. Und das dritte ist eine Wehrpflicht für Frauen und Männer und im zweiten Schritt eine allgemeine Dienstpflicht. So, und jetzt hast du 2 Punkte, die schwierig umzusetzen sind. Das eine, da brauchst du eine Grundgesetzänderung, bei dem anderen brauchst du aber eine Ampelkoalitionsmehrheit, weil die SPD das nicht zusammen einfach mit der CDU beschließen könnte. Mehrheitlich schon, aber das wäre das Ende der Koalition. Sondern dann bleibt noch eins, wo du gar keine Beschlüsse brauchst im Parlament, und das ist tatsächlich die Optimierung des freiwilligen Wehrdienstes.
Soweit ich das weiß, ist es ja so, also du hast vorhin schon erwähnt, glaub Pascal, du warst, dass dieses Ziel ist, von der Bundeswehr über 200.000 Soldaten und Soldatinnen zu haben.
Bis 2031, ne? Ja.
Bis 2031. Und das waren ja in 80er Jahren fast 500.000, also es ist wirklich wesentlich weniger. Und die Tendenz, und du hast auch, glaube ich, auch schon erwähnt, dass jedes Jahr eben 15.000 oder 20.000 da ausschalten, die man da irgendwie neu braucht. Und die Tendenz geht aber eher nach unten. Also es sind ja, 2023 gab es ja weniger Soldaten in der Bundeswehr als 2022. Obwohl die so viel Geld für irgendwie ästhetisch fragwürdige Werbekampagnen ausgeben, funktioniert das ja nicht. Das ist ja der Hintergrund, deswegen reden wir ja auch im Grunde, oder deswegen gibt es jetzt diese Diskussion überhaupt, weil das, was die probieren, nicht funktioniert. Und es sollte aber funktionieren. Das ist doch das Problem, oder? Und hat da irgendjemand...
Weil Werbung alleine auch nicht reicht. Es muss sich dann auch in der Bundeswehr entsprechend was ändern. Das ist ja der Punkt. Das ist das, was so schön angedeutet ist bei Pistorius mit dem den freiwilligen Wehrdienst optimieren.
Aber also realpolitisch stimme ich dir zu, Pascal, da wird jetzt in dieser Legislaturperiode nichts mehr passieren. Scholz hat jetzt gerade bei seinem Besuch in Schweden gesagt, das sind überschaubare Probleme, was halt einfach nicht stimmt. Also Scholz versucht wie bei allen Problemen, die aus dem Wahlkampf rauszuhalten und der Bevölkerung zu suggerieren, ich habe das schon im Griff, da müsst ihr euch nicht drum kümmern, was einfach eine Verschiebung dieses Problems auf die nächste Legislaturperiode bedeutet. Die SPD wird zwar eh nicht besonders viel von jungen Menschen gewählt, aber er hat Angst, die letzten paar Jusos, glaube ich, da zu verlieren, wenn er jetzt dafür eine Wiedereinführung der Wehrpflicht oder einen Ersatzdienst oder so ist. Ja, deswegen wird uns das Problem wahrscheinlich in die nächste Legislaturperiode begleiten. Und ich glaube auch, dass Scholz vielleicht ein Interesse daran hat, seinen innerhalb der Partei vielleicht ärgsten Konkurrenten Pistorius jetzt nicht noch einen großen Erfolg vor der Wahl zu gönnen.
Ja, es war eine Unverschämtheit, der Satz. Also gegenüber Pistorius zuallererst. Und Scholz weiß wahrscheinlich, dass sowas, also eine so weitreichende Entscheidung, die ja auch gesellschaftlich so viel nochmal auslöst, merken wir hier gerade auch in der Debatte, dass das eine großkoalitionäre Angelegenheit
natürlich
ist. Und möglicherweise mit dem Verteidigungsminister Pistorius unter einem Kanzler Friedrich Merz. Aber wer weiß, was Scholz dann macht. Und deswegen wurde ja auch diese Frustration von Pistorius dann auch in allen, ja, Tratsch- und Klatschkolumnen des politischen Betriebs hier in Berlin dann nochmal ausgewalzt.
Meinst du also, Taz?
Ja, unter anderem.
Aber das glaube ich auch, dass für so eine fundamentale Entscheidung, also generell ist es ja in Deutschland so, dass solche fundamentalen Entscheidungen, Deutschland ist ja so eine konsensorientierte Demokratie noch immer, also wie zum Beispiel eine wirkliche Veränderung der Schuldenbremse oder eben diese Frage mit Wehrpflicht, brauchst du die klassischen Volksparteien an einer Regierung wahrscheinlich. Anders funktioniert, wird es wahrscheinlich nicht funktionieren, oder?
Naja, aber also es gibt doch auch Beispiele dafür, dass eher sozusagen große Veränderungen in der Bundesrepublik immer von der Partei eingeführt wurden, der man es am wenigsten zutraut. Ne? Also die CDU hat den Atomausstieg zum zweiten Mal, ne?
Genau,
aber sozusagen gegen vorherige Vorstellungen dann nochmal beschlossen. Die Rot-Grün hat den Sozialstaat zusammengekürzt in der Koalition. Also man könnte auch sagen, wer, wenn nicht die SPD und die Grünen, hätten die Möglichkeit, eine andere Form der Wehrpflicht wieder einzuführen.
Ja, aber wieso denn unerwartet? Bei den Grünen vielleicht, aber bei der SPD, da hat man ja schon am Anfang darauf hingewiesen, die hat gegen die Aussetzung der Wehrpflicht gestimmt. Die war immer dafür, dass sie beibehalten wird.
Vielleicht noch ein Wort zu den Grünen, weil bei den Grünen gibt es, finde ich, doch einen interessanten Widerspruch eigentlich. Das ist ja die Partei, deren Anhängerschaft auch immer am meisten für Waffenlieferungen, für militärische Interventionen ist. Also wenn du dir anguckst, wie sind so die, bei Umfragen, wie sind da die Mehrheiten. Die Partei, die Anhängerschaft, die immer am glühendsten für sowas ist, sind immer die Grünen. Und auf der anderen Seite hast du aber diesen, ja doch harten, so ähnlich wie bei der FDP, harten Widerstand gegen diese Wehrpflicht. Also auch die verteidigungspolitische Sprecherin, die wollen das nicht, die sind da auf Distanz. Also ist das, gibt das ein rundes Ganzes oder ist das in sich widersprüchlich?
Jetzt mit Blick auf die Hoffnung, wieder die Mehrheit bei den jungen Wählerinnen und Wählern zu erzielen. Also das ist deren liberales Erbe einerseits, weil wie gesagt, vor 10, 15 Jahren waren die Gründe, die Wehrpflicht abzuschaffen, ja auch gute Liberale, die Grünen sich zu eigen machten. Aber jetzt konkret geht es darum, dass die Grünen natürlich fürchten um die Erst- und Zweitwählerinnen. Das ist sonnenklar, dass man die jüngere Generation dafür wirklich noch arg überzeugen müsste, das für eine gute Idee zu halten.
Ich glaube, dass Ulrike vollkommen recht hat, wie sie gerade beschrieben hat. Gleich, das liegt aber daran, dass ich glaube, dass sie sich ansonsten die Grünen nicht viel mit Militär beschäftigen, weil aus einer militärischen Sicht kann das sehr schlüssig sein. Und zwar, ja, am einen geht es darum, tatsächlich militärisch die Ukraine zu unterstützen, dass sie nicht gegen Russland verliert. Das macht man aber nicht dadurch, indem man Soldaten hinschickt, sondern Militärgerät. So, und das andere ist die Auslandseinsätze, wo die Grünen ja auch inzwischen ein anderes Verhältnis zu haben. Das macht man aber auch nicht mit Wehrpflichtigen. Das heißt, auch wenn wir eine Wehrpflicht, also wieder Einführung der Wehrpflicht hätten, würden wir ins Baltikum nicht 5000 Wehrpflichtige schicken. Das sind immer Berufssoldaten. Also von daher gäbe es sogar aus einer militärischen Logik Sinn, wäre kein Widerspruch, aber ich glaube, das ist nicht der Grund, warum die Grünen diese Position haben.
Du könntest aber auch in der Logik sagen, naja, wenn du das Argument ernst nimmst, dass Putin den kompletten Kontinent und seine Werte bedroht, und das ist ja das grüne Argument, dann wirst du nicht umhinkommen, halt auch die Bundeswehr noch umzubauen, eben wieder zu einer Landesverteidigungsarmee, weg von einer Auslandseinsatzarmee. Und da würdest du bei den Grünen schon einen empfindlichen Punkt treffen, glaube ich, bei vielen jedenfalls.
Jetzt gibt es allerdings auch Militärexperten. Ich glaube, wir hatten auch ein Interview in der Taz sogar mit Carlo Massala, der gesagt hat, also diese, was jetzt immer so mitschwingt, was wir ja auch hatten als Argument, wir brauchen diese irgendeine Form von Wehrpflicht oder mehr Rekrutierung von Wehrpflichtigen wegen Landesverteidigung, wegen einer möglichen Bedrohung aus Russland. Und da gibt es eben doch Leute, die davon mehr verstehen als ich, die sagen, ja, aber eigentlich nicht. Also diese Wehrpflichtigen, du hattest ja vorhin schon den Heeresinspekteur erwähnt, der sagt dann nochmal, ein Drittel der Leute sind dann weg, nur um sich um die zu kümmern. Aber wir brauchen eine ganz andere Form von also Berufs- und Profi-Armee und diese ganzen Wehrpflichtigen-Idee, die steht da eher so im Weg. Was haltet ihr davon?
Naja, also wie gesagt, wenn es um einen ganzen Jahrgang geht, dann stimmt das auf jeden Fall. Da das würde die Bundeswehr, glaube ich, in ihrer Entwicklung eher ausbremsen, wenn sie sich jetzt jedes Jahr mit, was hattet ihr gesagt, ich glaube Männer und Frauen zusammen, 800.000 jungen Menschen pro Jahrgang da beschäftigen müsste. Das kann nicht der Weg sein und deswegen geht es erstmal, glaube ich, in einem ersten Schritt darum, über eine sozusagen größere Basis für Freiwilligkeit die Zahl da eher in Richtung 20.000 oder 40.000 Soldatinnen pro Jahrgang zu erhöhen. Ich habe aber auch nochmal in dieses Massala-Interview in der Taz reingeschaut. Und also ja, es stimmt natürlich, dass jetzt für diese Auslandseinsätze und jetzt beispielsweise die Deutsche Brigade im Baltikum, dass dafür natürlich weiterhin Berufssoldaten benötigt werden. Aber auch die müssen ja irgendwie nachwachsen und nachkommen. Und ich glaube auch, dass vor 2,5 Jahren sich niemand hätte vorstellen können, dass es so eine Art von klassischem Landkrieg mit Schützengräben in Europa nochmal geben würde, wie wir ihn jetzt brutalerweise in der Ukraine erleben. Und es gibt ja auch die Militärexperten, die sagen, in 3 bis 5 Jahren könnte Russland eben auch militärisch so weit sein, die NATO anzugreifen. Und ich glaube, dann würde ich Ulrike zustimmen. Da stellen sich dann nochmal andere Fragen an, auch sozusagen klassische Landesverteidigung für Deutschland.
Das hat, glaube ich, Breuer hier, der Generalinspekteur der Bundeswehr, das, glaube ich, gesagt, mit den 5 Jahren. Ne? Aber
ja, aber dafür gibt es die NATO, dafür gibt es die Abschreckung. Und jetzt wieder in alte Völkerschlacht-Thesen reinzugehen, finde ich doch hochgradig problematisch. Weil es doch klar, wenn da die Leute dann 6 Monate oder ein Jahr da rumgerobbt sind, dann sind sie Kanonenfutter, nichts anderes. Die Argumentation ist, man braucht so viele dann zur Abschreckung. Ja, aber ich glaube, also wenn die NATO nicht abschreckt mit dem, was sie hat, dann sieht es ohnehin düster aus.
Die NATO ist ja nicht irgendwer da draußen, zu der gehören wir ja. Und ich denke mal, das sollten wir auch einen Anteil so beitragen.
Ja, aber dazu gibt es zum Beispiel natürlich die nukleare Teilhabe beispielsweise.
Du würdest gleich die Atombombe werfen.
Ich
Die Abschreckung setzt, ist ja aber
setzt ein darauf, Modell. Dass es eben, dass deswegen man nicht angegriffen wird. Ich meine, das ist zum Beispiel ein lustiges Argument, was ich tatsächlich jetzt auch mehrfach gehört habe, dass ja Frankreich und Großbritannien eben keine Wehrpflicht haben, weil die ja die Atombombe haben. Ja, aber die NATO als solches hat sie eben auch. Das ist das Prinzip der Abschreckung. Aber zu vorstellen, man geht jetzt in die alten Völkerschlachten und dann ziehen dann 400.000 deutsche Soldaten ins Baltikum, um Litauen zu verteidigen. Ich glaube, das ist ziemlich aberwitzig.
Nee, da hast du natürlich recht. Es ist einfach grauenvoll überhaupt, dass man die Fantasie entwickeln sollte, Schlachtkonstellationen der Zukunft auszumalen. Das können wir alle nicht. Und niemand von uns weiß auch, ob es 180.000, 200 oder 220.000 sind, die es sein sollten, weil wir keine Vorstellung dieser Kriege haben, die dann noch kommen könnten. Deswegen hat die ganze Debatte sowas ja Surreales beinahe.
Ja, aber auch was sehr Reales. Und zwar was sehr Reales jetzt über diese Brigade in Litauen. Das ist ja zum ersten Mal, dass es eine Bundeswehrbrigade außerhalb der deutschen Grenzen geben soll, die unfassbar teuer sein wird. Also schon die 10 Milliarden kostet schon, die überhaupt dahin zu schaffen, dann jedes Jahr fast eine Milliarde. Und die, das sind 5.000 Soldaten, die dann irgendwie an einer prekären Position, also in Litauen sind. Und das ist für die Bundeswehr, das muss man schon sagen, also für das Selbstverständnis der Bundeswehr, das finde ich, ist in Deutschland noch gar nicht so richtig angekommen, was fundamental neu ist, nämlich so eine Art Schutzmachtrolle zu spielen für das Baltikum.
Ja.
Und insofern, also vielleicht nicht so alte Schlachtgemälde, aber doch eine neue geopolitische Rolle von Deutschland, die, wie gesagt, also hierzulande, ich fand es immer bemerkenswert, dass man sich immer mit Eifer über irgendwelche Waffensysteme geredet wurde für die Ukraine, während das immer so lässiger Nichtbeachtung anheimgefallen ist. Und
auch in dieser Zeitung.
Auch in dieser Zeitung, ja, man muss es in aller Härte so sagen.
Du warst doch mit Scholz jetzt gerade da zum Besuch in Litauen.
Ja.
Wie hast du die Situation erlebt oder die deutschen Soldaten erlebt?
Naja, da sind ja jetzt noch nicht so viele. Ich war vor 2 Jahren mit ihm da in Litauen. Das war noch ganz anders, weil da gab es ja diesen Plan noch nicht, da diese feste Brigade zu installieren. Da waren diese litauischen und estnischen, also die baltischen Ministerpräsidentinnen waren sehr auf Krawall gebürstet, Scholz gegenüber. Also da gab es diese Vorwürfe so ähnlich wie aus der Ukraine. Und jetzt war das ein ganz anderes Szenario. Das war eher... ja, es gibt jetzt noch immer jede Menge praktische Probleme, wer was bezahlt. Also im Grunde genommen müssen die da eine Stadt für 15.000 oder 20.000 Leute aus dem Boden stampfen für diese deutschen Soldaten. Ja, was man ja aus deutscher Perspektive eher so kannte von den Amis, ja, die dann hier ihre Städte, ihre Kasernen hatten. Aber da gab es jetzt ein sehr freundliches Verhältnis zu Scholz. Und Scholz war auch bester Laune, ja, weil er sagt eben, wir liefern, die anderen reden nur. Und das haben die jetzt auch gemerkt. Da. Aber dass das wirklich ein strategischer Umbruch ist, der da gerade passiert, das ist erstaunlicherweise in Deutschland, in der deutschen Öffentlichkeit noch nicht in dem Maße angekommen, wie es das verdient hätte, finde ich.
Weil ja, vielleicht ist über die Kostendebatte, ne? Jetzt, wo zum ersten Mal eine Zahl im Raum stand, die mit Milliarden versehen war, wurden sehr viele Leute doch aufmerksam.
Ja, und hier sind wir bei einem sehr interessanten Problem, weil nämlich noch niemand weiß, wer das überhaupt wie bezahlen soll.
Ja.
Und das ist wirklich eine hochpreisige Geschichte. Und man weiß auch noch nicht, wer eigentlich diese 5.000 Leute sein sollen mit Families, die dann dafür, ich weiß nicht, jetzt ne, nicht, das ist ja anders als Afghanistan, nicht mal kurz ein paar Monate oder ein Jahr hingehen, sondern mit Familie dann für 5-6 Jahre. Also das fokussiert auch nochmal dieses Problem von Bundeswehr.
Wobei vielleicht noch eins, das ist nämlich schon interessant, weil wir lassen uns sehr viel, und es gibt auch gute Gründe dafür, eine Symbolpolitik kosten. Also weil zu glauben, dass 5.000 deutsche Soldaten gegen Putins Armee bestehen könnte, glaubt natürlich niemand. Aber man hat dadurch Litauen gezeigt, wenn denn tatsächlich das Land überfallen würde, steht es nicht alleine. Darum geht es, um tatsächlich das Bündnis tatsächlich nicht nur als verbale Geschichte zu demonstrieren, sondern praktisch zu zeigen.
Naja, das ist aber im Moment von Abschreckung. Das heißt, wenn da was passiert, sind da deutsche Soldaten sofort involviert.
Ja, das ist ja genau das was ich sage. Genau, das zeigt.
Aber nicht nur symbolisch, die sind ganz real involviert.
Nur wenn sie angegriffen werden.
Ja.
Aber du hast sozusagen ein Drittel, wenn das dann 2026, 2027 so ist, hast du ein Drittel der Soldaten, die da sind, sind dann deutsche Soldaten. Die litauische Armee ist nicht so besonders groß. So, ich danke euch sehr für diese instruktive Debatte. Das war der Bundestalk. Wir bedanken uns auch bei Daniel Fromm für die Produktion und bei Janset Ipspina für die Redaktion. Fragen und Kritik wie immer gerne an bundestalk@taz.de. Teilt uns in sozialen Netzwerken, wenn euch das hier gefallen hat. Und wenn ihr Geld überhabt, dann sind wir auch nicht traurig, wenn ihr das über Taz zahlig uns zukommen lässt. Bleibt uns gewogen und tschüss.
Schönes Wochenende. Vielen Dank.
Noch nicht Moment.
So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.